Deutschlandfunk Interview. Vielleicht ist dies ein Vorgeschmack auf die künftigen Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Die britische Regierung hat die derzeitige Vertreterin der Europäischen Union in das Außenministerium einbestellt. Das ist international üblich bei Verhaltensweisen, die man im Fußball als schweres Foul beschreiben und mit einer gelben oder roten Karte ahnden würde. In London sind Charles Michels Äußerungen sauer aufgestoßen. Der EU-Ratspräsident hatte eine britische Sperre für den Export von Impfstoffen kritisiert. London spricht von einer Falschbehauptung. Unterdessen wird die Zulassung des Impfstoffs von Johnson & Johnson erwartet. Damit ist die EU aber auch noch nicht aus dem Schneider. Und am Telefon ist Christian Ehler, CDU-Koordinator der Europäischen Volkspartei im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des Europäischen Parlaments, einer der 5 Abgeordneten, die das Land Brandenburg in Straßburg und Brüssel vertreten. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Ehler, hortet London Impfstoff?
Nein, die Briten horten keinen Impfstoff, aber die britische Regierung fährt seit Monaten einen populistischen Kommunikationskurs. Und wir haben das Problem, dass die Firmen, also auch Firmen, die an Großbritannien liefern, sich sehr intransparent verhalten und uns eben wenig Auskünfte darüber geben, zum Beispiel AstraZeneca, wohin eigentlich die bestellten Impfstoffe gehen, also ob die niedrigeren Produktionskapazitäten, wie vorher zugesagt worden sind, jetzt als gleichmäßig verteilt werden, also jeder weniger bekommt, oder ob diese geringeren Kapazitäten eben nur nach Großbritannien gehen oder präferiert in andere Länder. Dieser Mangel an Transparenz führt zu dieser Auseinandersetzung.
Hatte Charles Michel also Unrecht?
Nein, das würde ich nicht sagen, weil das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Wir haben auch keinen Streit mit Großbritannien, aber durchaus mit einer sehr populistischen Regierung, die ja begonnen hat, überhaupt zu bezweifeln, dass Covid ein Thema ist. Ich erinnere an Boris Johnson, der im Grunde genommen sagte, das sei die Schwäche der Europäer und jetzt sei man ja frei aus Europa und da würde am Covid nichts tun. Dann hat man schon bei den Zulassungen das sehr rhetorisch gefahren. Man hat eine Notzulassung gemacht für AstraZeneca, wo eigentlich noch nicht alle Daten vorlagen und hat dann gesagt, ja, aber die Europäer, da sähe man ja, die seien eben zu langsam und jetzt sei man frei von Europa und könnte das schnell tun. Insofern stellt sich diese Auseinandersetzung natürlich in eine Reihe von Äußerungen, die wenig von Solidarität geprägt sind und sehr stark geprägt zu so einer Regierung, die eben populistische Aussagen tut und das auch immer als Rechtfertigung natürlich nimmt für den Brexit, der sich als problematisch erweist.
Hey, da bleiben wir bei der Sache. Boris Johnson hat gesagt, seine Regierung habe nicht einmal den Export einer einzigen Covid-19-Impfung blockiert. Haben Sie Beweise für das Gegenteil?
Ich glaube, das geht nicht darum, ob die britische Regierung was blockiert, sondern es geht darum,
ging es doch, Entschuldigung bitte, aber darum ging es doch bei Charles Michel.
Nein, es geht darum, ob AstraZeneca einen Vertrag mit Großbritannien hat und den nicht offenlegt, wo Großbritannien darauf besteht, dass AstraZeneca präferiert Großbritannien beliefert und die Engpässe, die es hat, eben auf den Schultern Europas zurücklässt. Und
das ist aber doch nicht die Schuld der britischen Regierung.
Naja, man muss einfach sagen, die britische Regierung, wenn sie einen solchen Vertrag macht und darauf bestehen würde, dass AstraZeneca präferiert nach Großbritannien liefert, dann haben wir natürlich ein Problem, denn diese Dosen werden ja auch in Europa produziert.
Boris Johnson ist dafür gewählt, seine Bürgerinnen und Bürger auf der Insel bestmöglichst mit Impfstoff zu versorgen. Was gibt es daran zu kritisieren?
Da muss man noch mal sagen, das Ganze ist komplizierter, weil wir reden davon sozusagen, dass wir in einem industriell gesehen, in einem globalen Markt sind, wo wir ganz starke Abhängigkeiten voneinander haben. Wer liefert eigentlich zu? Wir haben keine nationalen Impfstoffindustrien mehr. Und jetzt ist natürlich so, dass diese Solidarität notwendig ist, denn wir liefern ja auch zum Beispiel Lipide, also Grundstoffe sozusagen für die Produktion nach Großbritannien, auch in andere Teile der Welt. Und wenn jetzt Einzelne sagen, wir kannibalisieren das System, wir machen sozusagen Britain first, America first, dann ist natürlich die Frage, was löst das aus? Denn das kann nur auf dem Rücken der anderen gehen. Das heißt, wir müssen zurückfinden zu einem multilateralen System, wo wir uns überlegen, was sind die Produktionskapazitäten, wie können wir die aufbauen und was gibt es für eine faire Teilungsmöglichkeit? Und ich glaube, das ist wichtig, sonst geraten wir da über die Vakzine in Handelsauseinandersetzungen. Das wäre vor dem Hintergrund der Herausforderung geradezu absurd.
Was erwarten Sie denn von der britischen Regierung?
Schlicht und einfach Transparenz offen zu legen, ob man exklusive Verträge hat, auch wieder einen gemeinsamen Angang zu sagen, es geht ja nicht nur jetzt vordergründig um die erste Welle von Impfungen, sondern wir werden ja auch damit umgehen müssen, dass wir wahrscheinlich die Varianten des Virus bekämpfen müssen, also mit weiteren Impfstoffkampagnen. Und wenn man da die Produktionskapazitäten teilt, dann sollte man sozusagen die Herausforderungen und Chancen teilen, aber auch natürlich die Probleme und nicht in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, man könne sozusagen eine UK-First-Strategie fahren, die aber in Wirklichkeit darauf beruht, dass Europa auch bereit ist, sozusagen eben solidarisch die Supply Chain und auch die Grundstoffe zu teilen und auch die Produktionsstätten in Europa.
Wie sollte die EU auf diese Strategie reagieren?
Ich glaube, wir müssen uns jetzt wieder zurückfinden zu einem multilateralen Ansatz. Es hat ja erste Gespräche gegeben jetzt zwischen der EU-Kommission und Joe Biden, wo ja auch deutlich wird, dass das nicht so weitergehen wird. Denn wir werden gemeinsam im Herbst vor der Herausforderung stehen, dass wir die nächsten Wellen sehen werden. Wir werden uns auch nicht nur auf uns kaprizieren können, sondern wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir den Rest der Welt impfen. Denn wir sehen ja, dass die Varianten aus Südafrika kommen, aus Brasilien. Und wenn jetzt Europa, Großbritannien, Amerika sich nur um jeweils die eigene Bevölkerung kümmert, dann werden die Mutanten, die aus den nicht geimpften Ländern in der dritten Welt kommen, uns einfach vor monatliche, jährliche weitere Herausforderungen stellen. Das heißt also, wir müssen sowieso raus aus dieser Strategie und Behauptung, der einzige Weg sei jetzt zunächst mal die eigene Bevölkerung zu impfen. Denn die Varianten des Viruses und die Tatsache, dass der Rest der Welt nicht geimpft ist, die werden auch zur gesundheitspolitischen Herausforderung für die eigene Bevölkerung.
Sollte es aber dabei bleiben in Großbritannien und auch in den USA, würden Sie dann Exportverbote von Impfstoffen oder von Grundstoffen, die für die Impfstoffgewinnung wichtig sind, befürworten?
Ich glaube, wir müssen uns jetzt an einen Tisch setzen und die Frage, was bringt die Beteiligten an einen Tisch? Und ich glaube, wir sind jetzt an einer Situation, wo wir sagen müssen, wenn es sozusagen nicht die auch ja an sich logische und epidemiologisch richtige gemeinsame Strategie gibt, dann wird das sozusagen allen schaden. Und ich glaube, dass sozusagen schon die Beteiligten an den Tisch führen wird, wenn man sagt, also wir werden das nicht weiter akzeptieren, dass man nationale Strategien zulasten Europas fährt.
Der Impfstoff von Johnson & Johnson, der nichts mit Boris zu tun hat, steht jetzt kurz vor der Zulassung. Rechnen Sie damit, dass die bestellten 36,7 Millionen Dosen zügig nach Deutschland gelangen werden?
Na, was heißt zügig? Also ich glaube, dass es nicht in den nächsten Wochen sein wird. Ich denke, dass Johnson & Johnson ja jetzt schon deutlich gemacht hat, dass man also nicht die gesamten bestellten Dosen in den nächsten Wochen nach Europa und nach Deutschland bringen wird. Also mittelfristig ja, bis zum Sommer, aber nicht so schnell, dass was man ja an sich annehmen könnte, wir haben bestellt und dass man in der Zwischenzeit auch die entsprechenden Produktionskapazitäten hat. Also das ist schon absehbar, dass es auch da sozusagen in der Produktion zunächst mal kurzfristig Engpässe geben wird.
Stichwort Impfen. Herr Ehler, warum gelingt der britischen und der US-Regierung, was die Bundesregierung bisher nicht schafft?
Naja, also so groß ist der Vorsprung nicht. Der kommt ja einfach deshalb, weil man die Vakzine in Amerika und in Großbritannien mit einer Notfallzulassung versehen hat. Das hat erhebliche Nachteile. Sie sehen das bei AstraZeneca, wo es jetzt bereits in Deutschland eine große Skepsis betrifft, die übrigens unberechtigt ist, die aber daher kam, dass eben nicht das den normalen Zulassungsprozess durchlaufen hat, wie bei der EMEA, also bei der Europäischen Zulassungsagentur, sondern man eben Notfallzulassungen gemacht hat, wo die letzten empirischen Daten eben nicht vorlagen.
Ich habe das nicht ganz verstanden, wieso der Unterschied nicht so groß sein sollte. In den USA und in Großbritannien sind viel mehr Menschen und ein viel größerer Anteil der Bevölkerung geimpft als in Deutschland.
Großbritannien und die Vereinigten Staaten haben Notfallzulassungen für die Vakzine gemacht. Damit hatten sie die Vakzine etwa 2 Monate vorher zugelassen als in der Europäischen Union.
Mit dem Ergebnis, dass mehr Menschen geimpft sind.
Mit dem Ergebnis, dass sozusagen früher geimpft wurde, aber mit dem Risiko, dass wenn sich jetzt herausgestellt hätte, dass diese Notfallzulassungen eben nicht funktionieren, weil die Daten nicht nachgeliefert worden wären, dann hätte man mit dem Impfen im Grunde genommen von vorne beginnen müssen. Und insofern ist uns Amerika und Großbritannien jetzt so etwa 6 Wochen bis 2 Monate voraus.
Christian Ehler, CDU-Abgeordneter für Brandenburg im Europäischen Parlament. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Danke Ihnen.